Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben schon wieder eine neue Woche. Es geht unaufhaltsam meinem Geburtstag entgegen. Am 16. Juni ist es soweit. Ja, ich hoffe, du hast das Geschenk
Okay.
schon gekauft und
Klar.
zugeschickt. Ja, vielleicht irgendwie so ein Buch Börse für Dummies oder so. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber mal gucken, was du dir so überlegt hast. Ja, ich bin gespannt. Ja, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme 11. Juni, 11:43 Uhr. Dann wisst ihr es jetzt aber ganz genau, zu welcher Zeit wir es aufnehmen. Weil die letzten Tage jetzt ein bisschen ruhiger waren. Man hatte nicht mehr so das Gefühl, wenn du es ein paar Stunden später machst, dass dann auf einmal 20% mehr oder weniger in einem Wert drin sind. Es ist zuletzt ein bisschen ruhiger gewesen. Aber an der Stelle wollte ich auch nochmal auf eure letzten Kommentare eingehen unter unserer letzten Folge. Da waren wirklich tolle Kommentare dabei. Also vielen Dank. Das hilft den Folgen wirklich ungemein, auch beim Algorithmus. Und es war wirklich ein ganz schöner Kommentar dabei. Er hat dann eben auch gesagt, dass ja der unendliche Output von vielen Influencern mittlerweile echt so überhand nimmt und dann auch Mutmaßungen als Fakten präsentiert werden. Und dass es bei uns so erfrischend ist, dass wir auch offen mit unseren Fails und so umgehen. Also natürlich gehe ich lieber auf Michaels Fails ein als auf meine, ja, das ist natürlich ganz klar. Und auch den Witz mit dem Verlusttopf haben einige echt abgefeiert das letzte Mal dann, ja, der Michael so einen riesen Verlusttopf im Garten stehen hat und der immer weiter am Wachsen ist, ja. Also waren wirklich sehr tolle Kommentare mit dabei. Wir hatten leider keine Zeit beim letzten Mal zu antworten. Ich gelobe aber Besserung. Also schreibt uns gerne weiter fleißig Kommentare unten drunter zur Folge. Auch gerne immer Vorschläge, weil ihr wisst ja, letztes Mal haben wir über Depot-Rebalance gesprochen. Das ist auch nur aufgrund eines YouTube-Kommentares gewesen. Deswegen schreibt uns da gerne immer euer Feedback unter die Folge. Wir gucken es immer an. Wir machen es eben auch speziell nicht als E-Mail, weil E-Mail-Postfach ist sowieso schon überfüllt. Ich kriege regelmäßig immer schon von GMX meine Erinnerungen, dass mein
Genau.
Postfach zu voll ist und ich wieder Sachen löschen muss, weil ich zu geizig bin, die 2,99 € im Monat da zu bezahlen oder was es kostet. Ja, man weiß es ja, man kennt es ja, ne? Und deswegen auch heute nicht vergessen, Like dalassen, Kanal abonnieren. Und nun würde ich mal sagen, was gibt's Neues? Starten wir wie immer mal so ein bisschen mit den News. Ja, der Michael immer parat. Ansonsten
Jo.
reden wir heute, sorry noch, weil was ich noch sagen will, wir reden noch heute über das Apple-Event. Das war, da sind viele, viele Sachen mit dabei gewesen. Sowohl Michael als auch ich haben es sehr ausführlich uns angeschaut. Und dann wollen wir unter anderem über CrowdStrike sprechen und ob man Aktien kaufen sollte, bei denen man das Geschäftsmodell nicht wirklich versteht oder halt nicht zu 100% nachvollziehen kann, wie zum Beispiel, was macht eine Coca-Cola oder eine Procter & Gamble. Also ihr merkt einige spannende Themen heute in der Folge. Aber jetzt erzähl erstmal, Michael, was ist los die Woche? Vielleicht war auch schon irgendwas los, ich weiß es gar nicht. Erzähl mal.
Überleg gerade mal, war irgendwas los? Also am deutschen Markt muss man sagen, ist echt tote Hose. Also am Wochenende war ja die Europawahl, also die Wahlen zum Europaparlament, haben ja alle mitbekommen, darüber werden wir jetzt nicht diskutieren, aber auf jeden Fall in Frankreich hat es ja ein bisschen dann gewackelt, die Indizes und Banken und so weiter, aber war jetzt auch nicht extrem und der DAX dümpelt so daher, es fehlen irgendwie die Impulse. Vielleicht kommen wir ja auch jetzt wirklich ins Sommerloch, mal schauen. Ja, aber unterm Strich muss man ja trotzdem sagen, der Markt ist doch in der letzten Zeit recht gut gelaufen. Deswegen sei ihm diese Verschnaufpause gegönnt. Was aber jetzt noch diese Woche wichtig wird, worauf der Markt schon schaut, ist die FED-Sitzung morgen und dann vor allen Dingen die Pressekonferenz. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zinsänderung jetzt gibt, morgen ist, ich glaube, bei weniger als 1%. Also die Zinsen werden so bleiben und höchstwahrscheinlich auch im Juli so bleiben. Wo dann der Markt drauf schaut, ja schon länger immer spekuliert, ist dann der September. Aber je nachdem, welche Daten immer kommen, ist das dann mal wieder auf 40% gefallen, die Wahrscheinlichkeit, dann mal wieder auf 60, 70% gestiegen. Aktuell sind wir jetzt wieder knapp unter 50%. Ja, wir hatten ja am Wochenende, nicht am Wochenende, am Freitag nochmal den US-Arbeitsmarktbericht. Der war ja auch wieder etwas stärker als erwartet. Wobei man da auch mal sagen muss, dass das vor allen Dingen auch viele Teilzeitstellen sind. Ja, also in USA, das ist halt echt krass. Da arbeiten so viele Leute in zwei Jobs und drei Jobs. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Wir werden irgendwie immer hier bei Instagram und teilweise so Facebook, ich bin manchmal so, ich nutze Facebook gar nicht mehr, aber manchmal irgendwie bleibst du auch in diesen blöden Reels hängen. Da ist zum einen, wird mir dann immer irgend so ein australisches Unternehmen angezeigt, so Gartenarbeiten, die machen so Gartenarbeiten, das ist so Satisfying Garden Work, wo er dann halt den ganzen Rasen mäht und so und das Teil immer kostenlos macht, das gucke ich mir immer an, keine Ahnung, so. Das ist voll geil. aber dann eben auch diese anderen Sachen, wo dann irgendwie, ja, per YouTuber geben dann den Leuten irgendwie $100 oder geben denen ein fettes Trinkgeld und die Leute halt dann ausrasten und heulen vor Freude, dass sie dann ja jetzt ihre Miete zahlen können und so. Also das ist, glaube ich, so eine andere Dimension, wie wir es bei uns jetzt hier haben. Mhm. Die so von Monat zu Monat kämpfen und deswegen eben, wie gesagt, teilweise 2-3 Jobs haben. Das ist schon echt krass. Ja. Aber das auf jeden Fall hat dafür nochmal gesorgt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung runtergegangen ist. Aber das große Thema bleibt ja weiterhin der ganze KI-Hype. Du hast gesagt, wir sprechen noch über Apple. Da gab es schon so ein paar spannende Sachen. Apple ist beziehungsweise war ja massiv hinten dran. Und was sie so präsentiert haben, da gucken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Und ansonsten, ja, der Event war ja noch, dass der Nvidia-Split war, aber das ist ja kein Event, das ist eigentlich ein Non-Event. Das kurze Irritation im Depot, weil dann der Split vollzogen ist, also der Kurs niedriger. Die Stücke sind noch nicht eingebucht. Teilweise ist es auch, glaube ich, umgekehrt, dass der alte Kurs noch angezeigt wird, die neuen Stücke drin sind. Also die einen denken, sie sind pleite, die anderen denken, sie sind Millionäre. Beides ist leider nicht der Fall. Ja, also immer wieder ein nach, je nachdem, wie schnell der Broker ist mit dem Einbuchen. Ja, aber ansonsten ist es doch echt eher ruhig, muss man sagen.
Ja, also das mit der Armut, ich glaube, das wird aber auch immer mehr bei uns kommen tatsächlich. Also das ist in Amerika schon echt krass, wie viele da 2-3 Jobs haben, wenn man sieht, was da manche Sachen kosten. Ist natürlich auch ganz klar, je nachdem natürlich, in welcher Region du dann wohnst. Also ist ein heikles Thema auf jeden Fall. Ich sehe das aber auch bei uns immer mehr. Ich glaube, was bei uns so ein bisschen das Ding ist, warum wir das so oft gar nicht mitbekommen, dass wir natürlich jetzt so in einer Bubble sind, sag ich mal, wo die meisten doch halt so ein bisschen besser verdienender sind, die sich halt auch so mit dem Aktienmarkt beschäftigen. Aber ich finde, es ist auch ungemein wichtig, es auch eben den Leuten nahezulegen, also auch die, wo nicht so viel haben, dass sie auch hier schon mit kleineren Sparraten wirklich einiges erreichen können. Also die Lieblingsgeschichte ist natürlich der Parkwächter da, ich glaube aus New York in den USA, der sein Leben lang also absolutes Minimum verdient hat und trotzdem in die Rente, ich glaube mit 500.000 gegangen ist, weil er regelmäßig für die paar Dollar, die er übrig hatte, jeden Monat dann IBM, Cola, Aktien und so weiter gekauft hat und dann hat er zusätzlich auch noch irgendwie so eine leichte, ich glaube eine leichte Lernbehinderung und so gehabt, also war eine ganz tolle Geschichte auf jeden Fall, ja, also so der Parkwächter, der sein Leben lang nur so das absolute Minimum verdient hat und ist dann da aber mit einem richtig fetten Depot dann rausgegangen, also gerade da sieht man halt eben auch, wie wichtig es ist, zumindest sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, weil ich bekomme es halt auch so in der Bubble, wenn man da immer mal so einen Artikel liest, Kommentare drunter, man bekommt es dann natürlich eben auch immer mal so ein bisschen mit, dass die Leute sagen, ja, ich habe sowieso nichts übrig oder sonst irgendwas. Ja, also man muss sich da einfach damit auseinandersetzen, damit beschäftigen. Ja, das ist schon mal.
Ja, da hast du recht. Ne? Also wir, also es stimmt schon. Ne? Man lebt natürlich in der Bubble und je nachdem, was dann auch so der Bekanntenkreis macht, das ist dann schon so. Wobei ich glaube, trotzdem in Deutschland ist es noch mal ein paar Stufen einfacher oder ganz besser, klar, weil ich will jetzt nicht wieder hier dieses Thema mit Bürgergeld aufmachen, aber das fand ich schon krass. Ne? Ich habe sogar den Link angeklickt, es steht wirklich dort. Hast du das gesehen? Beim Bürgergeld, also ich denke, ganz kurz, das Bürgergeld ist halt dafür da, ne, wenn du irgendwie dann aktuell keinen Job hast, dass du halt nicht auf die Straße kommst und so weiter, ne, aber dass du halt irgendwann dafür sorgen sollst selber oder dass du vom Staat dazu gedrängt wirst, halt wieder einen Job anzunehmen, weil wir haben ja 1 Million offene Jobs sozusagen. Und dort ist dann auf der Bürgergeldseite gewesen, könnte man sagen, ob ihr das auch gesehen habt, dass dann finanziell vorsorgen mit Bürgergeld und sowas halt. Ne? Und das ist halt, wo ich mir denke, finanziell vorsorgen, man muss dann halt mit seinem Job vorsorgen, man kann sogar mit wenig Geld vorsorgen, ne? Aber dass das natürlich dann dadurch missbraucht wird, dass sie sogar dafür dann Werbung machen, das fand ich schon wieder auch
halt wirklich nur für die Leute, wo halt klar ist, dass die halt einfach nicht mehr arbeiten können, weil es gibt ja die einen, die wirklich halt gar nicht mehr arbeiten können, also halt dann eben aus gesundheitlichen Gründen. Das ist aber ein ganz anderes Thema, wie jemand, der arbeiten kann, aber wie gesagt,
das wird dann wieder so. Da können wir uns Teufelsküche
begeben. Ja, ja, das, ich wollte gerade sagen, du, das wird dann auch zu politisch, da hat auch jeder ein bisschen seine eigenen Ansichten, aber nur auch eben, um das nochmal klarzustellen, also für die Leute, wo es halt klar ist, dass die einfach nicht mehr in den Arbeitsmarkt können, natürlich müssen auch die was machen, ganz klar, also bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, also in Richtung Vorsorge, nicht, dass die dann arbeiten müssen, wenn sie es nicht können. Genau. Aber auf jeden Fall wichtig, egal in welcher Schicht man da sozusagen ist. Ich finde auch immer Schichten ein bisschen schwierig, aber man sollte sich immer...
Selbst als Student kann man es ja schaffen, 10, 15, 20 Euro übrig zu haben. Und
ich bin auch ehrlich, der Meinung, ja.
Also ich habe früher, gut, die Zeiten waren anders, ich habe, glaube ich, echt damals für 6 Euro irgendwas noch gearbeitet. Ja klar, damals war das Geld auch mehr wert, aber mittlerweile verdienst du ja mindestens eigentlich überall 15 Euro oder so die Stunde. Ja, und da kann mir eigentlich keiner erzählen, der noch jung ist, der nicht eine krass große Familie zu versorgen hat, dass es nicht schafft, 20 Euro zum Beispiel im Monat zur Seite zu legen. Ja, also das ist schwer nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein. Aber gut, jeder ist es
halt. Ja, fängt halt schon beim Rauchen und so an. Ja, wenn dann eben, man kennt ja die Sendung, wenn es ums Bürgergeld geht, ja, wir können nicht sparen, aber 200 Euro im Monat verrauchen, das geht dann als immer. Aber jetzt ist ein anderes Thema, bevor wir da komplett abschweifen, genau. Weil wir sind ja auch dafür gelobt worden, dass wir keinen politischen Content machen, und dabei soll es auch bleiben, ja. Aber so mal die ein oder andere, einmal oder so, das kurz aufgreifen, das kann man ja natürlich jetzt mal mit einführen. Fließen lassen, ja. Also es ist ein großes Apple-Event gewesen. Jetzt vielleicht, Michael, ich glaube, du bist noch ein bisschen tiefer drin, als ich jetzt sagen Sie erstmal, um was ging es denn genau in dem Event? Also es ging ja weit über eine Stunde, habe ich gesehen. Ja. YouTube ist voll mit Apple-Videos. Also man kann sich das Ganze auch, das ist immer geil, das Video, oder ich glaube, es geht sogar eine Stunde 40 und dann hier in 5 Minuten alles, was vorkam. Da frage ich mich dann so, was ist die anderen anderthalb Stunden
passiert? Ja, also am Anfang, ich habe so das Gefühl, Apple versucht ja schon ganz zwanghaft jetzt auch wieder so ein bisschen cool zu werden, ja. Und das ist immer so ein schmaler Grat. Am Anfang war das noch so, dass hier dieses Apple-Team dann irgendwie im Flugzeug war und dann mit Fallschirm rausgesprungen sind und so. Dann gingen die Fallschirme auf mit WWDC und so. War schon ganz geil gemacht, ne? Aber dann waren da ja auch so andere Sachen, wo dann der, ich weiß gar nicht, ist das irgendwie ein Entwickler oder Chef, ich weiß gar nicht, wer das war, wo er dann durchs Treppenhaus springt und so weiter. Dann, ne? Also so ein Double war das ja wahrscheinlich oder so, ne? Wo ich mir halt echt so denke, ey, komm, das ist halt echt so, natürlich gibt es davon tausende Memes von, ne? Aber was man jetzt irgendwie echt so ein bisschen möchte gehen, sollte das cool wirken, dass sie so dynamisch sind und so, ja. Ja, und im Endeffekt, ne, Worldwide Developer Conference, da werden ja immer dann die ganzen Updates vorgestellt von den Betriebssystemen, also da wurde PhoneOS Update vorgestellt. Nee, als allererstes, vielleicht ganz spannend, da wurde ja ein Update zu Vision OS geliefert. Und Daniel, du kannst ab 12. Juli kannst du dir jetzt endlich die Vision Pro nach Hause bestellen. Da kannst du dann auch immer mit der Vision Pro Podcasts aufnehmen oder weiß Gott was damit alles machen.
Geil.
Und wahrscheinlich 4.000 Euro oder so, richtiges Schnäppchen. Ne? Genau.
Also, ja, du suchst doch noch ein Geburtstagsgeschenk für mich, oder? Habe ich gehört. Also, das heißt, da würde ich mich jetzt schon sehen.
Hättest du nicht am 16. Juni Geburtstag, sondern irgendwie 16. Juli, dann wäre es eine Option
gewesen. Okay. Ja, du dann halt zu Weihnachten. Juli. So lange kann ich noch warten. Dann genau. Ich warte aufs Apple-Paket, das vom Goldesel kommt dann, genau. Ja.
Also im Endeffekt werden da ja die verschiedensten neuen Entwicklungsschritte in Sachen Software und auch Schnittstellen für die Entwickler vorgestellt, aber diesmal war es ja besonders im Fokus und spannend, weil es ja alle mitbekommen haben. Es gibt hier brutal viele Entwicklungen in Sachen KI mit ChatGPT, dann Facebook, die da ganz viele Modelle vorgestellt haben. Google hat ja Gemini vorgestellt und ja, was hat Apple, ne? Siri, da haben es auch viele gesagt, was ich auch so gelesen habe. Also ich mache ja immer nur dieses, jetzt muss ich mal aufpassen, hey Siri sozusagen und dann wecke mich morgen um 8 Uhr so, ne? Das war's, ne? Oder erinnere mich morgen an das und das. Das sind die einzigen zwei Sachen, für die ich Siri genutzt habe. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei den meisten. Und wann wurde das vorgestellt? Beim iPhone, was? 14 oder 12? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ist schon viele Jahre alt. Es ist schon 8 oder 10 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht. Und seitdem hat sich einfach gar nichts mehr getan. Und deswegen hat der komplette Markt natürlich jetzt darauf geschaut, was macht jetzt Apple endlich in Sachen KI, was kommt dort, können sie aufschließen, mit wem kooperieren sie? Und ja, ich muss sagen, da hat sich doch, also es ist so im Endeffekt so ganz grob gesagt, für mich wurde so das geliefert, was der Markt erwartet hat. Und die Apple-Aktie war ja im Vorfeld gar nicht so schlecht gelaufen. Sie ist dann aber gestern auch 2% schwächer gewesen, weil, also können wir gleich mal drüber diskutieren, so die einzelnen Sachen. Es wurden zwar schon echt ein paar coole Sachen vorgestellt, aber dass du jetzt so gesagt hast, krass, das ist ja der absolute Hammer, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es sowas jetzt hier gibt. Nee, Das gab es halt einfach nicht. Nee. Aber ich würde so sagen, im Großen und Ganzen haben sie jetzt ganz gut aufgeholt. Ne? Und das Ganze soll ja dann mit dem neuen iOS kommen im Herbst sozusagen. Aber was sie natürlich schon wieder schlau gemacht haben, das ist damals wie Siri. Ich erinnere mich doch genau, da haben die gesagt, ja, Siri läuft auf den alten iPhones nicht, sondern nur auf dem, was in dem Jahr dann schon da war und auf dem nächsten, weil es ja so eine krasse CPU oder Rechenkapazität braucht, das können die Alten nicht. Ne? Und bei der Geschichte ist es jetzt genau dasselbe. Das heißt, der Apple Intelligence, das läuft nur auf dem iPhone 15 Pro und dann auf den iPhone 16, die dieses Jahr vorgestellt werden. Also das ist natürlich ein smarter Move, dass sie quasi alle zwingen, in Anführungszeichen, jetzt zu upgraden. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wen hat das jetzt überzeugt oder wer upgradet jetzt wirklich? Ich kann mir halt schon vorstellen, also hat es ja jetzt mehrere Jahre keinerlei Grund eigentlich zu upgraden, ne? Weil es gab null Innovation mehr. Und jetzt sage ich zumindest, hey, da sind echt ein paar coole Sachen dabei. Jetzt könnte man mal sagen, okay, das nutze ich jetzt mal, um mir ein iPhone 16 oder ein iPhone 16 Pro zu kaufen oder ein iPhone 15 Pro. Die sind ja dann, werden ja, glaube ich, dann immer günstiger. Also da könnte es zumindest nochmal so einen richtigen Upgrade-Zyklus durch die iPhones geben. Und ja, das könnte wahrscheinlich dann auch, oder das hat ja auch die Aktie, glaube ich, schon ein bisschen schon eingepreist, dass diese ganze Geschichte kommt. Ja, ich weiß nicht, was fandest du? Wir können ja mal so ein paar Sachen durchgehen. Also ein großer Punkt war jetzt erstmal vor diesem KI-Thema, die Vision Pro kommt, sie haben da ganz viele Schnittstellen vorgestellt oder gesagt, dass es jetzt 2000 native Apps gibt, dass du jetzt dann im Flugzeug hier, kannst du dir dann ein Personal Cinema machen, das sieht schon alles ganz geil aus, ja, aber ich bin irgendwie trotzdem noch weit weg davon, mir so ein Ding aufzuziehen, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht muss man es mal selber irgendwie erlebt haben und dann gewöhnt man sich dran, aber die Vision OS ist für mich weiterhin ja nicht so ganz spannend. Ja, dann haben sie nochmal gezeigt, wie viele neue bei, ich glaube, das war bei hier bei dem, wie heißt das, Apple Plus, also wo die ganzen Filme kommen sozusagen, da ganz viele Serien, da sind sie echt mittlerweile auch ganz gut aufgestellt. Ich habe das gar nicht so im Blick. Also Apple habe ich da nicht abonniert, was Serien und Co. angeht, sondern ich habe Amazon Prime und Netflix, das reicht mir. Da kam sehr viel und was halt jetzt beim iPhone noch ganz cool ist, was kommt, was sich viele gewünscht haben, ist, dass man das jetzt viel stärker personalisieren kann. Also diesen ganzen Homescreen, da kannst du die Symbole dort anordnen, wie du möchtest und kannst dann die Icons auch verändern mit Dark Mode und irgendwie alles rot oder gelb machen und so. Das wurde gezeigt, ja. Also es ist halt echt so nice to have, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, dafür muss ich mir ein neues iPhone kaufen. Und das ist ja auch eh, glaube ich, das kommt ja mit dem neuen Betriebssystem einfach. Ja, aber was hast du noch so gesehen, wo du gesagt hast, das war richtig cool?
Also ich habe wirklich mal ein paar Funktionen jetzt auch mitgebracht. Also ich bin auch bei dem, was du sagst, dass jetzt da nichts dabei ist. Ich sag, boah, da müssen sich jetzt die chinesischen Smartphone-Hersteller warm anziehen. Aber halt wirklich einige coole Sachen, sage ich jetzt mal. Also ich werde wahrscheinlich davon berichten können, weil mein iPhone ist jetzt dann doch 4 Jahre alt. Also bei mir, weil jetzt auch der Bildschirm echt nicht mehr bei mir halt auch schon einige Kratzer hat und so. Also ich habe jetzt auch gesagt, also die nächste Generation, da werde ich mal wieder mit dabei sein. Ich hoffe auch mal, dass der Akku da mal wieder ein bisschen länger hebt dann, ja, eben 4 Jahre ist natürlich schon ordentlich jetzt dann. Ich glaube, da darf man dann mal ein neues iPhone sich dann wieder gönnen, ja. Also was ich gelesen habe, was ich eine coole Funktion war, oder nicht gelesen, sondern was sie vorgestellt haben, dass du zum Beispiel Texte oder eine E-Mail schreiben kannst und dann einstellen kannst, du möchtest es in einem sehr freundlichen Ton haben, du möchtest es in einem professionellen Ton haben, also dass das Ganze nochmal so auf links gedreht wird, aber auch grammatikalisch, dass du das verbessern kannst, weil du kannst ja einen Satz richtig von der Rechtschreibung geschrieben haben, aber das nützt ja nichts, wenn die Grammatik da komplett falsch ist. Ja, also fand ich zum Beispiel ein sehr cooles Feature, was sie vorgestellt haben. Dann gibt's ein Emoji und Image Creator, also du kannst zum Beispiel ein Emoji nehmen, ein Goldesel sagt, der soll ein paar Goldmünzen kacken, ja, dann kriegst du da ein Emoji, also eben ein Esel, der dann da so ein paar Goldmünzen dann aus dem Popo rausmacht, so wie es in Michael auf seinem einen Shirt dann drauf hat. Also das ist zum Beispiel theoretisch möglich, aber auch mit ganzen Bildern, ja. Das ist dann wieder so ein Thema, wo man dann sagen muss, wird da Adobe zu den großen Verlierern zählen? Das sind auch so die Features, wo ich sage, das ist sowas, wo ich halt eben so Adobe so ein bisschen als den Verlierer einfach sehe, dass du solche auch Images und so halt dann sogar auf deinem iPhone machen kannst und hoppala, jetzt bei mir was umgeflogen, sorry für den Ton, das ist halt auch so ein Thema, das mit Sicherheit dann auch die Chinesen bald nachliefern werden. Vielleicht haben sogar schon einige in ihren Smartphones. mit Siri, genau, also Siri wird dann so zu sehen sein, das wird der ganze Bildschirm, wird sich einfärben außenrum. Und was ich da cool finde, da gibt es zwei Features. Zum einen, du kannst Siri jetzt auch schreiben, wenn du nicht gerade eben in einem vollen Bus sagst, hey Siri, wie viel Grad haben wir oder so, dann kannst du es der Siri zum Beispiel auch schreiben, also wie so ein Chatbot sozusagen. Und was ich ein cooles Feature fand, du kannst ihr auch Fragen stellen, zum Beispiel, wie was funktioniert im iPhone, und kannst sagen, hey Siri, wie kann ich die Einstellung so und so machen oder wie kann ich das und das optimieren dann, ja. Also ihr merkt schon, das sind jetzt alles keine Sachen, wo du sagst, ja, boah, jetzt haben sie das Rad aber nochmal komplett neu erfunden dann. Aber es sind coole Sachen, ja, man kann zum Beispiel auch eine Bilderbearbeitung machen, wenn du ein Foto geschossen hast und da sind drei Leute im Hintergrund, kannst du die zum Beispiel komplett wegmachen lassen dann mit deinem iPhone, ja.
Also auch ohne, dass du Photoshop wieder, gell, so ein bisschen.
Ohne, dass du da auch eben Programme brauchst, weil viele sagen, ja, da kann ich auch eine App holen oder so, aber das wirst du halt alles mit dem iPhone selber machen können, dass du keine Apps mehr dann brauchst, genau, eben Photoshop oder so dann. Ich habe mir aufgeschrieben, Filme mit Videos erstellen. Keine Ahnung, was ich da gemeint habe. Filme mit Videos erstellen. Was ist denn das für eine Notiz?
Ja, aber lass mal ganz kurz nochmal zu den anderen Punkten gehen, weil ich habe es mir auch geschrieben. Genau, diese eine Funktion, dieses Rewrite ist krass, was du gesagt hast, dass du dann E-Mails nochmal, du kannst auch einfach Rewrite tippen, dann formuliert dir das einfach nochmal um sozusagen. Dann kannst du sagen, bitte schreib es professionell, bitte fasse die wichtigsten Punkte in Stichworten zusammen und so weiter. Das ist schon echt krass. Und diese ganze Funktion mit den Mails, dass du, da kannst du dir, glaube ich, auch die priorisieren lassen und Zusammenfassungen schreiben lassen und so. Das ist schon echt krass. Was ich mir aber jetzt langsam immer mehr die Frage stelle, das ist ja jetzt schon das Problem. Man kriegt das schon so links und rechts mal mit. Ich meine, da hast du irgendeine Quelle, ne, wo irgendwelche Redakteure Sachen recherchiert haben. Du ziehst dir den Text, sagst Rewrite und veröffentlichst das als deinen eigenen Text, ne? Also das wird ja schon irgendwann einfach richtig krass. Ich glaube, aktuell gibt es immer noch so Systeme, die das erkennen, wenn das von der KI geschrieben wurde, dann drückst du vielleicht 10-mal hintereinander Rewrite, ja, und dann weißt du es nicht mehr, dann änderst du nur mal ein Wort so ab, dann jagst du es einmal durch ChatGPT, danach jagst du es nochmal durch das Ding von Apple, dann sagst du es bitte, mach's professioneller und mach's als Auflistung, ja. Da kannst du ja, und das ist eh, glaube ich, so ein Riesenproblem, du wirst ja wahrscheinlich durch irgendwelche Leute, die das ausnutzen, so von Content überflutet und dann lässt du das noch von irgendwie von einem Emoji dann vorsprechen, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt ja, diese Gen-Emojis, da lasse ich dann ein Emoji erstellen, einen Esel, der dann genau Gold-Augen hat oder Gold-Kack, der redet dann. Das geht ja wirklich in uns Endliche, ja. Also da bin ich echt mal gespannt, ob es da dann irgendwelche Restriktionen gibt oder wie du überhaupt noch erkennst, welcher Content echt ist, welcher Content einfach nur noch geklaut wird. Also ich glaube echt, das wird ein ziemlich großes Problem irgendwann, muss ich sagen.
Das geht gar nicht. Wie willst du das mit Texten machen? Da kann jeder sagen, oder schreib ein, zwei Sätze um, ja. Jetzt weiß ich aber wieder, was ich mit Filmen, mit Videos gemeint habe. Das ist auch vor allem cool, wenn ich zum Beispiel viele Bilder von meiner Tochter habe, als wir im Schwimmbad waren, kann ich zum Beispiel ins iPhone reinschreiben, mache bitte einen Film aus Fotos von meiner Tochter im Schwimmbad. Viele kennen das ja, wenn die beim iPhone nach links swipen, da gibt es schon solche Videos, die aus alten Erinnerungen zusammengestellt sind. Aber das kannst du jetzt mit deinem iPhone richtig, also gezielt machen dann. Also, oder Micha kann sagen, von meinen Sportübungen, wo Fotos gemacht wurden, schneide da ein Video
zusammen. Zeige mir alle Bilder, wo ich und Daniel im Champagnerbad sitzen und mit Geldschein umherwedeln. Ja, dann
sagt er, so viel Platz haben wir jetzt nicht auf dem iPhone dann drauf.
Genau. Also ich finde, das ist auch nochmal, das ist halt der große Vorteil von Apple. Das ist halt nicht so wie bei ChatGPT, wo du dann immer hier auf die Website da irgendwie reingehen musst. Das ist halt alles komplett integriert, ja. Und du kannst dann halt echt mit den Fotos und so, das ist ja jetzt schon echt cool gemacht. Ja? Du gehst dann immer drauf, der macht dir automatisch die Sachen, oder du siehst immer, was war vor einem Jahr und so weiter, der macht dir diese Rückblicke und das kannst du halt jetzt nochmal viel krasser machen. Ja, hier, machen wir ein Video von unserer Kleinen hier, wie sie geboren wurde und so. Und das ist schon echt cool, muss ich sagen. Ja, und dann, ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, was Apple ja ganz oft am Anfang auch betont hat, dass diese ganze Apple-Integration halt sehr, sehr viel Wert auf Privacy legt, dass diese ganzen Berechnungen, deswegen brauchst du ja auch das neueste iPhone, alle hier lokal auf dem Gerät stattfinden und nicht irgendwo die Daten irgendwo hingeschickt werden und weder Apple noch irgendjemand anderes kennt deine Daten oder weiß das und so weiter. Das sagen sie zumindest, ja.
Also den Punkt wollte ich gerade bringen, nämlich sie haben dann ein eigenes Video drüber gemacht über Apple Privacy und zwar haben sie es auch wie folgt beschrieben, also die Daten werden nicht gesammelt, sondern daher ist es natürlich sehr smart wichtig, dass man alle Apple-Geräte sozusagen hat, weil die kommunizieren ja untereinander und da haben die sogar eigene Server nur fürs iPhone, um die Daten dann sozusagen zu verarbeiten, aber Apple sagt selber, dass sie eben diese Daten nicht sammeln und dass man aber trotzdem ein super Erlebnis hat, weil ja mein MacBook mit meinem iPhone kommuniziert und so und mit dem iPad zusammen, dann noch in Verbindung mit der Apple Watch dann. Da haben sie ein eigenes Thema nochmal dazu gemacht, dass sie, das haben sie sich also groß auf die Fahnen geschrieben, dass sie die Daten nicht speichern. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen, inwiefern er das Ganze glaubt. Also ich würde da auch eher so diesen hier machen, ja, also nicht das, die
das, Daten speichern. Da muss ich jetzt auch nochmal kurz was sagen, weil das ist nämlich jetzt ganz spannend, weil andererseits kann man nämlich auch mit ChatGPT arbeiten. Die sind ja, also ich glaube, sie haben teilweise ihre eigenen Modelle, aber du kannst eben auch explizit auf ChatGPT zugreifen und dann von ChatGPT dir irgendwelche Sachen erklären lassen, Informationen holen. Da ist ja Elon Musk, ich sag mal, ich habe so das Gefühl, er ist so ein bisschen pisst die ganze Zeit, weil er war ja mal bei OpenAI am Start, da hat er auch schon ganz oft geschossen. Das müsste ja eigentlich Closed AI heißen, weil es ist ja gar nicht mehr Open Source, keiner weiß mehr, was dort passiert. Da sind ja auch, glaube ich, einige Mitarbeiter gegangen. Und es ist ja jetzt nicht mehr, es ist ja jetzt, geht ja doch Richtung Geld verdienen und so weiter, ist ja gar nicht mehr, dass das quasi hier, ja, wie nennt man das, dass das nicht keine Gewinnerzielungsabsicht hat sozusagen. Und jetzt hat er ja gesagt, it's patiently absurd that Apple isn't smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security and privacy. Genau, ach ja, genau. If Apple integrates OpenAI at the OA, nochmal. Hier lief gerade der Ton weiter. If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. Ja, also Elon Musk hat ganz große Angst, dass da irgendwie durch OpenAI irgendwelche Daten weitergegeben werden. Aber ich glaube irgendwie, das ist eher so, weil er da jetzt wieder gegen OpenAI und Apple zurückschießt und so weiter, ja. Deswegen, aber hier, lustigerweise hat jemand unter diesen Post von Elon Musk auf X, so, und da kann man ja bei X kannst du ja immer solche Notices drunter packen, da hat jetzt jemand drunter gepostet, dass es eben genauso ist, dass ja Apple seine eigenen AI-Modelle nutzt, die nur auf dem Gerät laufen und ChatGPT ist nur als Zusatz, ne, also ja, keine Ahnung, aber das ist schon, das fand ich auch schon ein bisschen lustig, dass Elon Musk da ja ein bisschen pisst ist sozusagen.
Ja, ich glaube, das nutzt er aber auch nur für eigene Werbung dann, ja. Also summa summarum kann man sagen, also ihr hört, also das Next Big Thing war für mich nicht mit dabei, einige nette Spielereien, aber viel mehr jetzt auch nicht. Also ich glaube, wenn jetzt jemand da jahrelang zum Beispiel nicht aufs iPhone gesetzt hat, glaube ich nicht, dass das jetzt da groß geholfen hat, die Leute da anzulocken. Aber für diejenigen, die es haben, waren jetzt schon wirklich ein paar coole Sachen mit dabei auf jeden
Fall. Ja, vielleicht noch, ja, noch ein, zwei Sachen habe ich geguckt, was ich noch aufgeschrieben habe. Mhm. Genau, was vielleicht noch ganz cool ist mit diesen ganzen Notifications, da ist jetzt auch durch die KI, wird das so teilweise priorisiert und so weiter. Das sah auch nicht schlecht aus. Dann, was ganz cool ist, das gibt es ja, glaube ich, schon in den USA, du konntest ja, glaube ich, schon so Notrufe per Satellit absetzen. Jetzt kannst du wohl auch dann Nachrichten per Satellit verschicken. Man kennt das, ja, wenn du irgendwo in der Prärie bist, hier in Deutschland, in irgendeinem Waldstück, reicht ja schon, hast du keinen Empfang mehr, dann und irgendwie Eltern, Freundin, Frau kontaktieren musst, dann geht das jetzt auch über das iPhone, kannst du eine Satellitenverbindung aufbauen und kannst dann eine Nachricht verschicken. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend und genau, diese ganze Geschichte halt mit Siri, du hast es gesagt, also Siri ist jetzt nicht mehr dieses Ding, das da unten so blinkt, sondern das ist so komplett integriert ins iPhone. Es sieht schon ganz fancy aus. Ja, dann schwirrt das so komplett außen herum und Siri kennt halt jetzt auch, aber das ist jetzt auch nichts Neues, die kann halt Kontext verstehen. Und wenn du davor mit ihr irgendwas gesagt hast, du fragst zum Beispiel erst, wie wird das Wetter morgen in, keine Ahnung, in Frankfurt? Und dann sagt die das irgendwie, dann sagt sie mir, erstelle mir für dort morgen ein Mittagessen-Termin im Blablabla. Da weiß die halt immer noch, dass Frankfurt gemeint ist. Also solche Sachen, das ist nicht schlecht, aber Das ist man mittlerweile von ChatGPT und so auch schon gewohnt. Und du, auch für dich ganz gut, wenn du dich zum Beispiel verhasst bist und dann irgendwie dreimal dich versprichst, bitte erinnere mich, Michael, morgen Bescheid zu sagen, übermorgen, in 3 Tagen, dann check die dort, dachte, dass du zum Beispiel 3 Tage meinst. Ja? Das haben sie auch nochmal gezeigt. Ja, das war ganz cool. Und was sehr gut ankam, dass es jetzt auf dem iPad so einen krassen Calculator gibt. Ja, das müsst ihr euch das Video mal anschauen.
Ja, das habe ich gesehen.
Das ist schon echt ganz geil. Also insgesamt, das ist halt, ich habe ja auch ein iPad, aber ich nutze es, wie gesagt, nur zum Netflix schauen und zum Internet surfen oder gestern die Keynote geschaut. Aber das ist schon krass, auch wenn du dort, also so als Designer, als Kreativer, wenn du dann halt solche Texte schreibst, da kannst du halt, du streichst das so durch, dann löscht dir das automatisch weg oder du markierst die Sachen, schiebst sie so weg und dann machst du dir da irgendwie, kannst du das so zur Seite schieben, die Texte und so, oder löschen, abändern. Und
du streichst das durch,
dann weißt du, dass das zum Löschen ist. Also das ist schon mittlerweile echt krass, was die da gemacht haben. Deswegen,
ja,
also, ich glaube, unterm Strich, das ist nicht so die ganz große, jetzt der Schritt, wo du sagst, jetzt ist Apple so weit vorne, aber es geht ja bei Apple, glaube ich, auch vor allen Dingen ums Ökosystem und da die Leute drin zu lassen und alles möglichst immer einfach zu machen. Und ich glaube, das haben sie jetzt wieder im Großen und Ganzen ganz gut geschafft und haben jetzt Siri komplett aufgebohrt, viele neue Funktionen reingepackt, die zumindest teilweise für den einen oder anderen jetzt nochmal ein Grund sind, dann Upgrade zu machen. Aber dass die da jetzt irgendwie andere krass überholt hätten, das sehe ich nicht. Aber es sind, glaube ich, trotzdem sehr viele sinnvolle weitere Verbesserungen. Diese ganze Geschichte mit diesem, das ist ja, ich wusste gar nicht, dass Apple auch so verspielt ist, dass du halt in dieser Messages-App jetzt, da kannst du dann auch so ganz viele kleine Spielereien reinbringen, dann bounce dann der Smiley und du kannst ja, wie gesagt, eigene Smileys erstellen und dann blinkt dann da alles und so. Das ist ja gefühlt auch so ein bisschen aus China alles, oder? Da ist doch alles ein bisschen verspielter. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch alles bei Apple in den Messages drin.
Ja, okay.
Ein paar mehr Sachen, aber guckt es euch am besten auch. Da gibt es ja auch viele Zusammenfassungen. Es gibt jetzt auch so eine Bezahlfunktion, da hältst du die zusammen, kannst du Geld übertragen, ohne Daten auszutauschen und so. Deswegen ist auch, glaube ich, teilweise gestern PayPal kurz runtergegangen. Ja, es gibt so eine neue Passwort-App quasi, auch das integriert ist. Dadurch ist dieses One-Password irgendwie jetzt vielleicht obsolet geworden. Also da sind schon einige Sachen, wo du sagst, ja, das ist schon...
Ich glaube, dass den Rest sollen sich, den muss man sich dann selber anschauen. Also das, ihr habt gehört, also wir haben es ja jetzt gesagt, genau. Weil wir haben jetzt noch ein anderes Thema, das will ich jetzt auf jeden Fall noch in der Folge unterbekommen, weil wir es auch angekündigt haben. CrowdStrike, du bist ja Aktionär schon länger, aber jetzt wollten wir erstmal so allgemein sprechen. Nach den letzten Zahlen war es ja wirklich wieder sehr stark. Wie hast du die so aufgenommen? Man war ja deutlich über den Erwartungen, vor allem was die Annual Recurring Revenues, also die neuen, angeht. Mhm. Also da waren sie bei, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, 22%. Ja. Man hat aber irgendwie nur so mit einem Wert von knapp über 10% gesprochen. Also wie siehst du aktuell die Lage bei CrowdStrike? Und dann stelle ich dir gleich die nächste Frage dazu. Ja. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu CrowdStrike selber. Ja,
ja, also Zahlen, also ich glaube, CrowdStrike ist so das beste Cyber-Security-Unternehmen, aber eben das beste Unternehmen, aber auch mit der, ich weiß nicht, ob es die höchste Bewertung ist, aber mit einer extrem sportlichen Bewertung, was sie aber eben schon immer hatten. Trotzdem ist die Aktie immer gestiegen, aber man hat auch diesmal wieder die Erwartungen getoppt, übererfüllt beim Umsatz, beim Ergebnis. Und ja, ich meine, schaust du dir so an, wie die Bewertung mittlerweile ist, dann fragst du dich immer, okay, das ist ja völlig übertrieben. Jetzt ist die Aktie gestern nochmal auf ein Allzeithoch gestiegen, weil sie jetzt auch noch in den S&P 500 kommen. Jetzt müssen quasi die ganzen ETFs noch hinzukaufen, aber ich glaube, weiter über 30% Umsatzwachstum. Ich muss gerade nochmal schauen. Ich habe das sogar, glaube ich, hier noch, habe ich das noch irgendwo? Ich habe sogar noch offen, genau. Über 30% Umsatz, 33% war es sogar Annual Recurring Revenue Wachstum. Du hast ja gesagt, und 22% neues Annual Recurring Revenue. Das ist schon krass. 33% Umsatzwachstum und das Net Income ist jetzt auch massiv ins Plus geschossen. Ja? Und die Cashflows sind ja auch schon sehr lange hoch. Also die fangen jetzt auch an, massiv Geld zu verdienen. Die Gap-Bruttomarge 78%. Also das ist halt, ja, es ist eine Gelddruckmaschine, so wie es jetzt aussieht und haben auch noch 3,7 Milliarden Cash. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wie die aktuelle, mal gucken, die aktuelle Bewertung. Hast du die gerade im Blick? Ich gucke gerade nochmal drauf. Das war schon immer, ja, also so Kursumsatzverhältnis oder Enterprise Value Sales Verhältnis war schon immer weit zweistellig, sogar hoch zweistellig. Ja, also ich glaube, das war ja teilweise sogar mal absurd. Dann sind sie ja mal richtig runtergekommen auch, sind quasi so ein bisschen reingewachsen, aber jetzt ist die Aktie halt auch schon wieder krass gelaufen. Ich gucke gerade mal. Also
Market Cap ist 85 Milliarden, Price to Sales ist ungefähr bei 26, ja. Aber sie sind jetzt auch schon profitabel eben. Also Forward KGV gut 94, Free Cashflow Yield 1,2%, allerdings der CrowdStrike auch jede Menge Share-Based Compensation, das darf man dabei nicht vergessen. Ja. Aber an sich ein Unternehmen, das auf einem sehr guten Weg ist und auch eigentlich schon sehr lange ist. Aber jetzt mal also die Frage, um so das heutige Hauptthema nochmal so ein bisschen zu machen. Warum hast du CrowdStrike damals gekauft? Also bist du ein Experte für Cybersecurity? Also ist das was, was du gelernt hast? Ja gut, ich meine, ich weiß, dass du sowieso gar nichts kannst, ja, aber manche Leute wissen das ja noch nicht. Aber wie kommt es, dass du CrowdStrike gekauft hast, obwohl du jetzt zum Beispiel nicht vom Fach bist? Ja, also ja,
ich kaufe halt die Aktien, die steigen. Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder?
Okay, ja, dann damit habt ihr jetzt ein Thema, also nur die Aktien kaufen, die steigen.
Genau. Nee, ich glaube, bei CrowdStrike war es dann schon so, es gibt diverse andere Podcasts und da habe ich auch verschiedenste Artikel dazu gelesen und dann kam die Aktie halt immer mal wieder auf und dann habe ich aber auch gesehen, dass die damals brutal gestiegen ist, dann habe ich sie eben mal im Rücksetzer gekauft, du hast recht. Ich weiß natürlich, dass die Cybersecurity machen, End-to-End-Sicherheit, Falcon-Plattform. Ich habe mir das auch alles mal durchgelesen, natürlich, ja, aber können wir ja gleich mal drüber sprechen. Ich habe es noch nie selbst benutzt, ja, und finde natürlich alles am Ende sehr grotesk, weil ich brauche jetzt hier unten bei mir zu Hause kein CrowdStrike oder so, ja. Aber ich habe mir halt die Zahlen angeschaut und da hast du ja gesehen, ja, also die wachsen brutal stark, haben die ihre Erwartungen erfüllt? Oder haben sie immer mal enttäuscht? Die hatten, glaube ich, noch nie die Erwartungen verfehlt. Immer sogar entweder Erwartungen erfüllt oder sogar getoppt. Oder jetzt sogar wieder ein Guidance Raise und so weiter. Und das war, um ehrlich zu sein, am Ende der Grund. Ja. Und jetzt zu sagen, nee, ich habe das genau verstanden. Und ich habe mir die Produkte angeschaut und analysiert und pipapo. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir dann noch immer mal, aber was ich immer noch mache, ist so Analysten-Einschätzungen anzuschauen. Ja, das ist nicht schlecht, immer mal. Die zeigen dann auch so ein bisschen so, was sind die Vorteile dort oder, ne, und dann gucke ich mir auch immer noch an, wie wächst CrowdStrike gegenüber anderen aus dem Sektor und da waren sie eben immer mit am besten und ja, wenn die operative Performance stimmt, dann ja, sieht das ganz gut aus, aber du kannst ja gerne mal, mich interessiert echt jetzt mal deine Meinung, wie du das siehst, ob du aus dem Grund sagen würdest, du kaufst die Aktie nicht, weil dann, wenn das halt so ist, ja, und wenn man dann ganz ehrlich zu sich ist der das Spektrum an Aktien, die du kaufen kannst, wird, glaube ich, sehr, sehr klein. Wenn man es hart auf hart nimmt, ja.
Ja, also es gibt natürlich nicht verstehen und nicht verstehen. Also es gibt halt manche Sachen, die sind so komplex, also da vor allem mal bei einer Palantir oder so, da werde ich, dass keiner irgendeinem erklären kann, genau was die machen, beziehungsweise, ja gut, dieses Video, wie die Kriegssoftware funktioniert, das ist schön und gut, aber...
Dazu habe ich sogar letztens mal, ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei Polizei, die haben nämlich auch gesagt, sie nutzen Palantir. Da habe ich nämlich gefragt, ah krass, okay, kannst du mir bitte mal erklären, was ist an dieser Software so geil? Für was nutzt ihr den? Hat er aber auch gesagt, nee, wir nutzen das aber nur für das und das. Weil ich habe so gesagt, ja, okay, wie soll diese Software jetzt irgendwelche Verbrechen vorher aufdecken? Wie funktioniert das so in der Praxis? Weil das ist wirklich so, das ist für mich so absurd, grotesk, das checke ich gar nicht. Ja. Das ist auch ein Grund, wieso ich Palantir nicht habe, abgesehen davon, weil wir oft gesagt haben, Bewertung so hoch, aber Wachstum gar nicht so hoch.
Ja, also ich habe ein paar Punkte mal rausgeschrieben. Also prinzipiell bin ich schon der Meinung, man kann auch Aktien kaufen, die man nicht zu 100% versteht, weil Warren Buffett ja mal gesagt hat, also nur, was er absolut nachvollziehen kann. Ich glaube, in seinem Portfolio gibt's auch nichts, was man nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja, also dem ist er schon wirklich immer treu geblieben. Aber es gibt natürlich gute Anhaltspunkte, jetzt auch, dass ich halt trotzdem ein qualitativ sehr hochwertiges Unternehmen habe. Da stellen sich dann die Frage, ja, worauf muss ich denn so gucken? Also, weil ich sage ja auch immer wieder, vor allem also mit, ich glaube, der Vorname ist George Kurz oder Kurz, haben sie halt schon einen wirklich sehr starken CEO, der, ich glaube, Growtech auch selber gegründet hat. Deswegen, es ist halt ein brutal starkes Unternehmen. Woran kann ich das aber abmachen? Also natürlich, beständiges Wachstum ist dann natürlich schon mal ein Faktor, aber eher ein untergeordneter, sage ich jetzt mal. Was ich viel interessanter und wichtiger finde für Unternehmen, die stark sind, dass sie steigende Margen haben, aber nicht unbedingt nur die Bruttomarge, weil die Bruttomarge ist ja eher ein Anzeichen dafür, dass ich ein gutes Produkt an sich habe. Also daran kann ich natürlich auch schon mal sehen, hey, das ist ein Produkt, wo gut ist, ja. Aber um das Management gut einzuschätzen, ist vor allem die EBIT-Marge auch immer sehr interessant. Also wie gehen sie mit den Kosten um? Weil diese EBIT-Kosten, das ist ja im Prinzip alles, was eigentlich nicht so ja, mit dem operativen Geschäft an sich zu tun hat. Also da sind so die Forschungs- und Entwicklungskosten mit dabei. Da ist das Headquarter mit dabei. Also die Leute, die den ganzen Tag nur auf dem Sessel sitzen und eigentlich nichts mit dem Verkauf von den Produkten zu tun haben. Das ist zum Beispiel schon mal ein sehr guter Punkt und dann eben auch eine nachvollziehbare Kostenentwicklung. Also, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten also zum Beispiel immer einhergehen oder ähnlich bleiben wie der Umsatz. Also, dass ich nicht immer zum Beispiel 20% Umsatzwachstum habe, aber Forschungs- und Entwicklungskosten, die wachsen immer um 60%. Das kann zum Beispiel halt nicht irgendwie sein, ja, oder dann muss ich es an einer anderen Ebene dann einfach einsparen dann, ja. Dann auch, dass das Unternehmen eine gute Kommunikation hat. Wie du es gesagt hast, sie haben eigentlich immer die Erwartungen übertroffen. Das ist schon mal ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass ich auch nicht irgendwelche solche Schwätzer habe, die immer wieder sagen, ja, das und das wird so und so passieren. Da ist leider Elon Musk das absolute Negativbeispiel. Also das und das wird dann rauskommen. Natürlich oft, er liefert es dann, aber teilweise halt Jahre später. Ja, das ist ja für mich eben keine gute Kommunikation dann. Dafür hat er halt eine gute Execution, wie man dann sagt, wenn das Produkt dann draußen ist, dann halt gleich richtig in der Regel dann, ja. Dann, was ich auch sehr wichtig finde, oder natürlich jetzt noch vielleicht als anderes Beispiel, ein Unternehmen, das wahnsinnig effektiv arbeitet, ist Airbnb. Da müsst ihr euch mal die Margen angucken. Das ist unfassbar, mit wie wenig Ressourcen Airbnb läuft. Also für mich auch ein absolutes Qualitätsmerkmal von dem Unternehmen. Also die haben wahnsinnig hohe auch Cashflow-Margen schon. Also wirklich top darauf aufzuschauen, ja. Dann als nächstes, dass es keine kurzfristigen Strategiewechsel gibt. Also natürlich, wenn es mal einen kompletten Shift gibt, wie zum Beispiel 2014, als Satya Nadella zu Microsoft kommen ist und gesagt Cloud First, ja, also sowas natürlich schon. Aber da hatten wir ja viele negative Beispiele, also SEA Limited, wir haben es schon auf dem Podcast behandelt, das werden wir jetzt nicht nochmal komplett erzählen, aber von Profitabilität wieder zurück auf Wachstum innerhalb von 2 Quartalen, also das geht halt nicht. Einmal und dann wieder komplett hot innerhalb von 6 Monaten, ja. Roku ist da auch ein Beispiel gewesen, war eine Aktie, die ich hatte, die dann auf einmal gemeint haben, als es nicht mehr gut gelaufen ist, sie möchten so diese Smart Doorbells verkaufen, also so wie dieses Ring von Amazon dann. Roku ist ja eigentlich eine Werbeplattform, also das ist ein Betriebssystem für Smart TVs und dann wollten die auf einmal per Abo-Modell dann irgendwelche Smart-Klingeln dann verkaufen. Die Kosten hatten sie nicht im Griff und damals habe ich dann auch gesagt, da ziehe ich die Reißleine. Ja. Dann, wenn ich jetzt so ein Geschäftsmodell habe, wie jetzt CrowdStrike, wo ich sage, ja, kapiere ich eigentlich nicht so sehr, aber ich hätte die Aktie trotzdem gerne, vielleicht wenn sie auch noch nicht profitabel ist, schaut euch mal Konkurrenten an und macht euch mal Gedanken, könnte das mal ein sehr profitables Geschäftsmodell werden? Und bei der Cybersecurity muss man halt ganz klar ja sagen. Das ist prädestiniert dazu, sehr viel Geld mal zu produzieren, weil man einfach relativ wenige Kosten hat. Also du hast kaum Hardware-Ressourcen oder expandieren ist super einfach für diese Geschichten. Deswegen sind solche Plattformen da sehr gut geeignet dann. Da gibt es eben viele Sachen, wo man sich die Frage stellen muss, kann das mal wirklich eine Gelddruckmaschine sein. Deswegen fand ich auch Airbnb immer so spannend. Für mich die nächste Aktie, die jetzt gerade noch nicht so wirklich profitabel ist, ist Cloudflare. Das ist ein Geschäftsmodell, wo für mich prädestiniert ist, mal sehr viel Geld zu verdienen. Also da würde ich mir dann eben auch die Frage stellen, kann dieses Geschäftsmodell viel Geld produzieren? Und dann, wie du es eben gemacht hast, dann, wenn ich da wirklich das machen möchte, dass man sich mal Videos und Artikel, aber nicht von irgendwelchen Finfluencern, die selber keine Ahnung davon haben, sondern wirklich mal von Fachexperten dann, also Leute, die aus der Cybersecurity kommen, dann mal sich Artikel anhören, durchlesen und natürlich muss man denen dann noch weiter folgen. Also wenn ich dann bei CrowdStrike immer mal wieder so ein bisschen informiert werden möchte, weil dann kann ich auch die Möglichkeit dann mal wieder wahrnehmen und sagen, hey, jetzt läuft's mittlerweile wirklich gar nicht mehr gut in dem Geschäftsmodell und dann könnte man sagen, auch dann könnte man mal so eine Aktie wie CrowdStrike dann kaufen, auch wenn ich das Geschäftsmodell nicht so 100% verstanden habe. Wie du sagst, also du könntest wahrscheinlich niemandem jetzt erklären, was sie mit ihrer Falcon-Plattform besser machen als zum Beispiel eine Fortinet oder eine Palo Alto Networks, eine Cisco. Aber in dem Fall von CrowdStrike, die über viele Jahre hingesehen jetzt beispielsweise bewiesen haben, dass sie operativ einen guten Job machen, dass sie immer weiter wachsen, immer profitabler werden, da würde ich tatsächlich auch sagen, wenn man da eine gewisse Börsenerfahrung mitbringt, also das ist jetzt natürlich nichts für jemanden, der sich jetzt auch zum Beispiel sagt, in Zahlen bin ich noch nicht so tief drin. Man kann aber anhand von Zahlenentwicklung halt auch so ein bisschen partizipieren, wie gut ein Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Ja,
ja, ist auch so. Und Zahlen lügen nicht und wenn die halt einen guten Track-Record haben, dann ist es eigentlich ein guter Indikator dafür, dass dort einiges richtig gemacht wird. Und was für mich auch noch immer spannend ist, deswegen hatte ich es gemacht, wenn das zugrunde liegende Geschäft halt weiter stark wächst. Das ist ja Cybersecurity, alles, was Experten sagen, so einer der Sektoren, die weiter stark wächst. Und wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt, dass dieser Ansatz von CrowdStrike, ich glaube auf Zscaler und so weiter, halt diesen alteingesessenen Ansätzen von früher deutlich überlegen ist, weil es alles viel flexibler ist, viel besser skaliert. Aber wie das jetzt genau gemacht wird, keine Ahnung, aber ich sag's mal so, ja, also wenn das die heran, also man kann ja auch immer noch ein ETF einfach zum Beispiel kaufen auf den Sektor, dann splittet man das ein bisschen, aber wenn das so die Herangehensweise ist, dann dürftest du zum Beispiel auch keine Nvidia besitzen, ne? Denn sag mir mal, was Nvidia jetzt bei ihrem Chip-Design genau besser macht als eine AMD oder eine Intel, ja. Ich meine, ne, das kannst du halt einfach nicht wissen, ja, oder kannst du mir denn jetzt zum Beispiel sagen, was macht dein Salesforce besser als SAP, ne? Und selbst wenn du SAP nutzt, ne, das sagen mir auch viele, das Ding ist so komplex, da blickt kein Mensch einfach mehr durch, ja.
Und wobei, das kann mal, ich dir sagen, Salesforce ist nicht in Deutschland.
Ja, ich sag mal so, ja auch. Das ist aber auch so ein kleiner Trugschluss, ist dir ja auch insgesamt dabei, ja. Zu denken, nur weil du ein Geschäftsmodell verstanden hast, dass du dadurch eine bessere Performance noch, okay, du hast es vielleicht verstanden, dass Procter & Gamble Zahnpasta verkauft oder so, ja. Heißt aber trotzdem nicht, dass das Unternehmen in Zukunft besser läuft. Das ist natürlich schon gut, ja, dass du das verstehst, aber ja, ich habe auch Vapiano im Depot gehabt, habe das Geschäftsmodell verstanden, die verkaufen Pizza und Salate, ja, sind trotzdem pleite gegangen. Also, ja.
Ja. Das ist ja auch immer das Thema, was Frank Thelen gemeint hat, dass seine Tencent besser performt als andere, weil er ja da die Native Speaker da drin hat, deswegen versteht er Tencent besser als wir alle und deswegen ist ja dann auch das natürlich ein wichtiger Punkt, in die Fonds dann zu investieren, weil er ja die Geschäftsmodelle besser versteht als wir. Ja, ich meine, wenn man sich die Performance anguckt, kann man drüber streiten, aber so als abschließenden Punkt kann man dazu sagen, weil wir hatten es jetzt ja gerade schon, wie kann ich herausfinden, ob das ein wachsender Markt ist? Allereinfachste gibt bei Google einfach mal zum Beispiel Cybersecurity und Addressable Market oder TAM, also für Total Addressable Market ein. Da kriegt ihr mega guten Research, also wie viel Prozent teilweise die nächsten 8 bis 10 Jahren zumindest mal erwartet werden. Also ihr müsst jetzt sagen, auch wenn ihr diese ganzen Punkte beachtet, es kann trotzdem sein, dass eure Aktie scheiße läuft. Ja, also ganz klar, das Unternehmen, auch eine Firma, die 20, 30 Jahre gewachsen ist, kann trotzdem auf einmal nicht mehr weiter wachsen. Guckt euch mal Walgreens an, bestes Beispiel.
Ja, zum Beispiel IBM. Sagen wir mal, du hättest IBM oder irgendwas verstanden. Oder du hast, hey, ich habe AOL im Depot, habe ich verstanden. Die machen Internetzugang, habe ich verstanden. Ja, ist voll der Wachstumsmarkt. Ich wette, damals hieß es auch, das wächst unendlich lang weiter. Oder Cisco oder Netscape. Ich meine, am Ende ist Börse immer Zukunftshandel. Du weißt nie, wie irgendwas wirklich in Zukunft weiterläuft. Und deswegen musst du eigentlich grundsätzlich immer schauen, ne? Wie ist die Zukunft, wie läuft es, habe ich vielleicht doch das alles falsch eingeschätzt, also es ist halt doch am Ende alles irgendwie ein bisschen komplexer und da so eine genaue Linie zu ziehen, was verstehe ich jetzt am Geschäftsmodell, was verstehe ich nicht, reicht es jetzt da so ein bisschen den Überblick zu haben, reicht es nicht, also ich verstehe ja selbst Facebook zum Beispiel nicht, keine Ahnung, was die da alles entwickeln mit ihren Modellen und Metaverse. Am Ende ist es doch auch wirklich so, dass du so ein bisschen beziehungsweise eigentlich fast komplett in den Händen des Managements bist, dass die den Tanker nicht an die Wand fahren. Und wenn sie ihn an die Wand fahren, das Unternehmen so stark ist, dass neues Management den Karren nochmal aus dem Dreck ziehen kann. Das hat er, glaube ich, an Warren Buffett mal gesagt. Kaufe Unternehmen, wo welche selbst von Idioten geführt werden kann, weil irgendwann kommen solche Idioten. Stimmt so ein bisschen vielleicht auch, ja, aber am Ende hängt es davon ab, ne, welche Entscheidungen ganz oben getroffen werden. Also deswegen,
das ist halt. Ja, es ist halt ein Handel nach Wahrscheinlichkeiten, sage ich jetzt mal. Also wie wahrscheinlich ist es, dass sich was durchsetzt, genau. Aber ich würde sagen, damit haben wir das Thema gut behandelt. Denn ja, wir sind schon wieder bei 50 Minuten angekommen. Deswegen, Ende der Woche kommt natürlich die zweite Folge. Die Woche kommt, glaube ich, unter anderem Broadcom-Zahlen. Also das dürfte für den Halbleitermarkt auch nochmal sehr spannend werden.
Ja, und an das sich haben natürlich wir, glaube ich, vergessen, ganz kurz, das besprechen wir dann am Freitag. Tesla hat ja am Donnerstag Hauptversammlung und dort wird die Geschichte, oder hatten wir das vorhin besprochen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder
hatten wir das im wir hatten es nicht mehr, aber das nehmen wir dann auf jeden Fall in die nächste Folge also mit rein, Thema,
was bei der Abstimmung war. Dieses Kompensationspaket entschieden wird, was macht die Aktie? Es sieht gerade so tendenziell danach aus, dass da eher dagegen gestimmt wird oder dass halt nicht die Mehrheit, ich hatte gelesen, die brauchen 75%. Der norwegische Staatsfonds hat sich jetzt auch dagegen ausgesprochen. Die sind auch ein recht großer Aktionär. Wir hatten ja erst gesagt, dass die Aktie wahrscheinlich stark abstürzen wird. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher, was jetzt passiert. Oder ob Elon Musk da einfach auch nur ein bisschen blufft, weil er kann jetzt auch nicht, er hat ja immer noch viele Anteile, er kann jetzt ja auch nicht die Aktie einfach abstürzen lassen, weil dann hat er selbst so ein kleines Problemchen. Ja, also ganz, ganz
schwierig.
Ich glaube, ich werde einen Teil meiner Position, ich habe so im Langfristdepot eine Mini-Position, die lasse ich da jetzt drinnen, mal gucken. Ich habe aber gerade sogar eine Trading-Position. Ich glaube, die werde ich mal ein bisschen stutzen, weil ich habe keine Ahnung, was passiert.
Ja, wir werden es auf jeden Fall in die nächste Folge mit reinnehmen. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche und natürlich schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.